und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und das heutige Thema liegt mir persönlich auch sehr am Herzen. Es ist nämlich Krebs beim Hund und da haben wir heute die liebe Lenka von der Plattform Krebs beim Hund zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Stell dich doch gerne einmal vor.
Dankeschön, Julia. Wir freuen uns auch sehr, dass wir die Gelegenheit bekommen, uns im Podcast vorzustellen. Ich bin Leni, ich lebe zusammen mit meinen beiden Tierschutzhunden Rumi und Emil im schönen Schwarzwald und ich bin die Gründerin der Plattform Krebs beim Hund.
Genau, magst du vielleicht einmal was zur Seite generell sagen, wie die entstanden ist?
Die Seite ist meinem Kumpel Faxe gewidmet. Faxe war mein erster eigener Hund. Ein ganz wunderbarer Riesenschnauzerrüde, eine tolle Erscheinung, pechschwarz, groß, 48 Kilo schwer und von sehr liebevollem Wesen. Und obwohl er vom Körperlichen her sehr beeindruckend war und einige Passanten die Straßenseite gewechselt haben, waren vor allem Kinder sehr angezogen von seiner freundlichen Art. Und im Alter von 6 Jahren kam dann wie aus dem Nichts der Befund, ein amelanotisches Melanom der Maulschleimhaut. Das ist eine seltene und sehr aggressive Form eines oralen Tumors und seine prognostizierte Lebenserwartung waren maximal 2 bis 3 Monate. Ja, und für mich brach damals eine Welt zusammen, weil der Faxe war mir nicht nur emotional sehr nahe, sondern ich konnte diese Erkrankung zunächst auch gar nicht verstehen. Ich habe ihn als Welpe bekommen von einer verantwortungsvollen Züchterin. Die hat sehr auf eine gesunde Verpaarung geachtet, auf den genetischen Pool, den Stammbaum geachtet. Die Rasse der Riesenschnauzer gilt als sehr robust und der Faxe war auch nie ernsthaft krank gewesen. Und wir wohnten schon damals mitten im Grünen, im schönen Schwarzwald, mit Bewegung, Beschäftigung, aber auch mit Ruhe. Und der Hund wurde gebarft und geliebt und ich hielt mich insgesamt für eine gesundheitsbewusste Hundebesitzerin. Und deshalb war der erste Gedanke, wie zur Hölle konnte das jetzt sein? Wieso Krebs? Und mein damaliger Tierarzt, der war mir auch keine große Hilfe, also weder medizinisch noch menschlich. Aus medizinischer Sicht, da sagte er mir, ja, bei der Diagnose gibt es keine erfolgsversprechende Therapie. Am besten, sie machen sich Gedanken zur Euthanasie. Und aus seelischer Sicht hielt er sich auch komplett raus. Er nahm die Fakten, wie sie waren, und ließ die Empathie in der Schublade. Wir kommen bestimmt später noch auf das Thema Empathie zu sprechen. Und nach vielen schlaflosen Nächten und noch mehr Tränen und vielen, vielen Recherchen zum Thema Krebs war mir klar, nee, das wollte ich nicht. Ich würde meinen Kumpel nicht einfach so aufgeben. Und daraus wurde ein gemeinsamer Weg von Faxe und mir, den wir über 2 Jahre zusammen gegangen sind. Wir sind gegangen durch seine Erkrankung, durch Höhen und Tiefen, durch die veterinärmedizinische Welt und durch ganz viele persönliche Erkenntnisse. Am Ende dieses Weges hat es Faxe leider nicht geschafft. Er ist 2 Jahre nach seiner Diagnose verstorben und ich vermisse ihn bis heute sehr.
Das kann ich verstehen.
Was er aber hinterlassen hat, ist, dass ich mich entschieden habe, meine Erfahrungen und dieses ganze gesammelte Wissen aufzubereiten und für den onkologischen Laien und für Hundehalter all diese Themen in Form eines Ratgebers zusammenzufassen. Und das Ergebnis ist ein Buch, das im Kosmos Verlag erschienen ist. Diagnose Krebs beim Hund heißt es. Kleiner Werbeblock. Das Buch gibt es auch im Shop auf der Plattform zu erwerben.
Genau, da kann ich einmal zu sagen, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Also wenn ihr euch dafür interessiert und da mal reinschauen möchtet, dann genau, schaut in die Shownotes. Da verlinken wir das Buch und natürlich auch die Seite.
Super. Und dieser Ratgeber wiederum hat viele positive Resonanz erfahren. Die Leser haben mir Feedback gegeben, dass ihnen die Informationen und die Erfahrungen hilfreich waren. Und ich habe mir dann noch etwas Zeit gelassen, weil Trauer ist ein individueller Prozess und mich hat das Thema noch lange sehr berührt und beschäftigt. Aber kürzlich war es dann soweit, dass ich dachte, ich bin jetzt bereit, ich mache weiter, da geht noch mehr. Und schon beim Schreiben des Buches ist mir klar geworden, dass auch praktische Hilfe für betroffene Hundehalter sinnvoll wäre. Und ich habe mir als kompetente Partner für die Plattform gesucht und los ging's. Und voilà, so ist krebsbeimhund.com kürzlich gestartet.
Vielleicht, um das schon mal vorwegzunehmen, es wird eine ganze Reihe geben zu diesem Thema. Also wir sprechen heute ja über die Diagnose, sage ich mal, im Allgemeinen und gehen dann in den weiteren Folgen natürlich noch weiter in die einzelnen Themenbereiche tiefer rein. Genau, und hoffen natürlich, dass wir dem einen oder anderen damit auch helfen können. Du hattest ja gerade schon über die Diagnose gesprochen. Wo siehst du da die größten Schwachstellen aktuell?
Die größten Schwachstellen liegen meiner Ansicht nach im Bewusstsein, beziehungsweise besser gesagt im offenbar noch nicht ausgeprägten Bewusstsein für eine ganzheitliche Tiermedizin. Und das sowohl auf Seiten der Behandelnden als auch auf Seiten der Tierhalter selbst. Für mich umfasst der Begriff der ganzheitlichen Tiermedizin zweierlei. Zum einen den Umgang mit der Erkrankung des Tieres, also die Diagnostik und die Behandlung oder Nichtbehandlung, als auch die Berücksichtigung des Menschen, der zum Tier mit dazugehört. Krebs ist ja den chronischen Erkrankungen zuzuordnen. Im besten Fall ist er umkehrbar, im guten Fall in Schach zu halten. Und im schlimmsten Fall ist es ein Gegner, der mit unfairen Mitteln leider spielt. Und meine persönliche Erfahrung mit Krebs bei meinem Hund hat mich die folgenden Punkte gelehrt. Zum einen, Krebs bei Hunden ist genauso wie bei Menschen nicht automatisch ein Todesurteil. Nur leider kennen sich verdammt wenige so gut damit aus, dass sie dich und dein Tier individuell und ganzheitlich begleiten können. Und eine unabhängige Beratungsstelle wie bei Menschen, also sowas wie den Krebsinformationsdienst oder den Deutschen Krebsbund oder wie die Institutionen alle heißen, den gibt es für Hunde halt nicht. Aber gerade in dieser ersten Zeit sind Tierhalter anlässlich der Diagnose oft auch überfordert. Wer das erste Mal mit Prognosen zur Überlebenszeit konfrontiert ist, die Tiermedizin zählt es bei Krebs ja in Tagen. Ich persönlich fand das immer ganz schrecklich. Da zählst du so die Tage runter. Wer zum ersten Mal die ganze Fachterminologie verstehen muss mit Grading, Staging und dann gibt es so Tumorklassifikationen. Meistens befragt man dann nächtelang Dr. Google oder ist einer starken Meinung in seinem Umfeld ausgesetzt. Oder er stürzt sich in die diversen Foren, in sozialen Medien gibt es da ganz viel. Und dann fühlt man sich ganz schnell verwirrt und überladen und allein. Totales Chaos.
Vor allem ist es ja auch so, dass ja im Prinzip ja jede Diagnose anders ist. Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass man jetzt genau die Person trifft, bei der es jetzt genau der gleiche Fall war. Deswegen ja, ist es ja schon, sich alleine bei Google zu informieren, ja, schon schwierig, weil man ja nie genau die Diagnose findet, die jetzt der eigene Hund hat.
Ganz genau. Aus menschlicher Sicht heraus sucht man sich in seiner Situation natürlich, also es ist verständlich, man sucht einfach nach Gleichgesinnten, also nach anderen Betroffenen, egal welcher Diagnose, zum Erfahrungsaustausch oder einfach nur auch für das Gefühl, dass man verstanden wird. Genau, aber wirklich hilfreich oder zielführend ist es da noch nicht. Und es holt einen auch niemand emotional ab. Und jetzt ist halt so, dass zusätzlich genau in dieser ersten Zeit sind aber auch oft die großen Entscheidungen fällig zum medizinischen oder zum ethischen Weg. Also welche Behandlungen in der Tiermedizin stehen zur Verfügung und wo? Man fragt sich, wie sind die Erfolgsaussichten dieser Methoden und sind sie für mein Tier geeignet? Und eben, wie du sagst, sind sie wirksam für den jeweiligen Tumor? Man kann sich auch fragen, und das ist häufig bei älteren Tieren der Fall oder bei Tieren mit Vorerkrankungen, soll ich überhaupt noch behandeln oder soll die Erkrankung einen palliativen Pfad nehmen? Wenn man ganzheitlich interessiert ist, sucht man zusätzlich noch danach, welche Behandlung gibt es in der Naturheilkunde. Und weiterhin sucht man nach allen Informationen, die bei Krebserkrankungen noch relevant sind. Oft sind das die Themen Fütterung, Immunsystem und pflanzliche Zusätze, die bei Krebs helfen sollen. Und manchmal muss man leider auch gefühlt von jetzt auf gleich entscheiden, ob eine Euthanasie in Frage kommt, einfach weil die Krebserkrankung rasant fortschreitet, das Tier Schmerzen zeigt oder deutlich keine Lebensqualität mehr hat. Und all diese Themen stürmen gleichzeitig innerhalb kürzester Zeit auf einen ein. Und manchmal kann diese Kombi aus Suche, Chaos, vermeintlicher Dringlichkeit und Fehlinformationen halt ungünstig sein im Sinne für eine gute Entscheidung. Dann eine zweite Schwachstelle ist meiner Ansicht nach die falsch eingeschätzte Rolle der Haustierpraxis. Die Haustierpraxis kann in den meisten Fällen keine onkologische Expertise vorhalten. Das ist nicht als Vorwurf zu verstehen, wie denn auch. Stell dir vor, eine Praxis für Kleintiere, zu denen Hunde ja gezählt werden, welches Spektrum allein an verschiedenen Tierarten und an Know-how die abdecken muss. Für Krebs gibt es eben auf Onkologie spezialisierte Praxen oder Kliniken und es ist auch sinnvoll so. Und dennoch findet oftmals die Beratung, die Diagnostik und manchmal auch die Erstoperation beim Haustierarzt statt. Das ist ja auch menschlich logisch. Zu deinem Haustierarzt hast du ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, du hörst seinen Ratschlägen zu, er kennt dein Tier und er ist in der räumlichen Nähe. Würde ich persönlich aber nie mehr machen. Also Diagnostik und OP beim Haustierarzt. Krebs gehört meiner Ansicht nach zu den Spezialisten.
Aber die erste Diagnose wird ja dann vermutlich trotzdem noch beim Tierarzt gestellt, beziehungsweise die Vermutung. Man geht ja wahrscheinlich nicht aus eigener Vermutung her direkt in eine Tierklinik.
Ganz genau. Es ist sehr oft so, dass der Verdachtsmoment oder auch die Ersteinschätzung beim Haustierarzt stattfindet. Da ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ich habe nur den Denkfehler damals gemacht, dass ich einfach die Expertise an der falschen Stelle gesucht habe. Genau. Drittens, eine weitere Schwachstelle. Es gibt heutzutage zwar für viele, leider nicht für alle, malignen Tumorerkrankungen wirkungsvolle Therapiemöglichkeiten. Sowohl aus der Tiermedizin als auch aus der Naturheilkunde. Es gibt auch Kombinationstherapien aus beiden Welten. Man kann durchaus, bitte immer nur zusammen mit Profis, bereits vor Behandlungen ansetzen, während Behandlungen kann man Nebenwirkungen reduzieren oder den Heilungsprozess beschleunigen und auch in der Nachsorge unterstützen. Man nennt das adjuvant, das bedeutet begleitend, oder komplementär, das steht für ergänzend. Der erste Aspekt hier aber ist, dass diese beiden Disziplinen, also die Medizin und die Naturheilkunde, oftmals nicht zusammenarbeiten. Klammer auf, wollen. Um es bewusst überspitzt zu formulieren, mir ist es aber tatsächlich so passiert, die Ärzte belächeln die Heilpraktiker und die Heilpraktiker schimpfen auf die radikalen Verfahren der Ärzte. Die einen sagen, alles an Therapie, was nicht durch wissenschaftliche Studien oder klinische Forschung bewiesen ist, das empfehle ich nicht. Das widerspricht meiner Ausbildung und meiner Überzeugung. Und die andere Seite sagt, wenn der Organismus schulmedizinisch schon kaputt therapiert ist, kann ich auch nichts Sinnvolles mehr machen und werde euch auch nicht therapeutisch begleiten. Und dann stehst du da als Tierhalter zwischen diesen beiden Argumenten und denkst, ja super, und jetzt? Und es ist absolut der Job der Veterinärmedizin, evidenzbasiert zu arbeiten. So wie bei uns Menschen die Ärzte das ja auch tun. Aber im Sinne eines integrativen Ansatzes und aus dem Blickwinkel der Ganzheitlichkeit ist das eine halt oft so eher wie so eine Reparaturmedizin. Bei vielen Tumoren muss operiert werden, allein schon um die Tumorlast vom Organismus zu nehmen oder um überhaupt das Überleben möglich zu machen, weil lebenswichtige Funktionen beeinträchtigt sind. Das heißt, von Krebs befallene Gliedmaßen werden amputiert, Körperflächen oder von Tumoren befallene Organe werden entfernt. Und oft werden zusätzlich noch verbleibende Tumorzellen an den Rändern oder im Kreislauf, also Lymphe oder Blut, möglichst abgetötet. Was zum Beispiel die Chemotherapien tun. Und bitte, konventionelle Therapien können wirklich auch ein Segen sein. Bestrahlungen und Chemotherapien können Schmerzen lindern oder die Tumore schrumpfen, um sie manchmal überhaupt erst operabel zu machen. Keine Frage, also die klassischen Verfahren haben absolut ihre Berechtigung. Ich war auch selbst mit Faxe mehrfach zu OPs, weil dieser Tumor zu Rezidiven geneigt hat und zu palliativen Bestrahlungen in einer renommierten onkologischen Klinik. Und zusätzlich haben wir auch noch teilgenommen an einer Studie. Da ging es um eine innovative Tumorvakzine für orale Melanome, die damals am Tierspital in Zürich angeboten wurde. Lücken gibt es aber auch auf Seiten der Naturheilkunde. Die naturheilkundlichen Ansätze in der Tiermedizin, die sind so vielfältig und manchmal so komplex, dass man als einzelner Tiertherapeut gar nicht alle auf einmal überblicken kann oder sogar im Repertoire haben kann. Und viele der Behandlungsansätze sind deshalb eher allgemein gehalten und nicht auf den individuellen Befund des Hundes zugeschnitten. Es wird quasi ein universeller Ansatz verfolgt, der das System, die Darmgesundheit, das Immunsystem unterstützt und stärkt. Und das bedeutet, dass eine Behandlung möglicherweise nicht optimal auf die Art des Krebses oder auf die restliche Therapie abgestimmt ist, was eventuell zu einer geringeren Wirksamkeit führen kann. Andere Tierheilpraktiker wiederum haben die eine oder andere, ich nenne es mal Krebsdisziplin, auf die sie spezialisiert sind. Zum Beispiel auf Enzymtherapien mit Methode XY oder auf den Bereich der Phytotherapie mit Schwerpunkt XY oder auf einen Ansatz wie die TCM, die traditionelle chinesische Medizin oder. Es ist meiner Meinung nach also eher dem Zufall oder der Region oder der persönlichen Überzeugung geschuldet, denn einer gezielten Therapie, mit welcher Tierheilpraxis man zusammenfindet.
Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich eine Tierklinik zu finden. Ich spreche auch aus eigener Erfahrung. Es war bei uns jetzt der Glücksfall, weil auch eine Tierklinik direkt in der Nähe war. Aber natürlich ist das nicht bei allen der Fall. Es müssen teilweise wirklich weite Wege zurückgelegt werden, dass man so eine Tierklinik überhaupt antrifft. Das ist auch schon mal ein großes Problem.
Ja, genau. In Deutschland sind die in den großen Zentren recht gleichmäßig verteilt. Und ja, natürlich, man muss auch den Willen und die Möglichkeit haben, dorthin anzureisen. Und mit den Tierheilpraktikern ist es nicht anders. Also, du hast nicht unbedingt, jetzt gehe ich gerade auch im ländlichen Raum. Im Schwarzwald, da sitzen die nicht an jeder Ecke und schon gar nicht die, die du vielleicht suchst. Und was ich noch ergänzen wollte, auch auf der Seite der Naturheilkunde ist manchmal so, dass die Argumente zu dieser fehlenden wissenschaftlichen Evidenz, also wo die dann halt ja, nicht für voll genommen werden von Seiten der Medizin, dass das nicht gut aufgenommen wird. Da hat, finde ich, die Naturheilkunde nicht immer das nötige Selbstbewusstsein, das sie durchaus haben könnte. Und es führt dann zu unnötigen Grundsatzdiskussionen und es verunsichert wiederum die Tierhalter. Also ich persönlich bin da unparteiisch. Auch die Plattform Krebs beim Hund bemüht sich, neutral zu sein. Etwas anderes wäre auch nicht im Sinne der kranken Tiere. Aber ich bin heute auch nicht mehr diejenige, die ungeprüft Meinungen statt Fakten hinnimmt und die Erfahrung in der Praxis gemacht hat und ich kann Sollbruchstellen bei Kombinationstherapien auch konkret benennen und jede Medaille hat zwei Seiten. Der nächste Aspekt ist, dass die Informationen und die Erfahrungen, also gerade zu diesen wertvollen Kombinationstherapien, also aus beiden Welten, was, wann, bei welchem Tumor, unter welchen Voraussetzungen gut funktionieren kann, die sind eher wie so ein Flickenteppich. Und nirgends ist es zentral dokumentiert, beziehungsweise für den normalsterblichen Hundehalter zugänglich. Warum? Weil es gibt in Bezug auf Tiere in der Medizin und in den angrenzenden Disziplinen zahlreiche gesetzliche Regularien. Es gibt das Tierschutzgesetz, die Berufsordnungen für Tierärzte, je nach Bundesland. Es gibt das Heilmittelwerbegesetz und so weiter und so weiter, was ja prinzipiell auch gut ist. Nur welches Verfahren oder welche Mittel darf man wann zur Therapie empfehlen, was darf man nicht? Wann bewegt man sich im Rahmen der tierärztlichen Befugnis oder im Rahmen der erlaubten Methoden der Tierheilpraktiker? Was ist offiziell zugelassen? Was kann der Tierhalter nur auf eigene Verantwortung tun? Und so weiter und so fort. Es gibt auch Ausnahmen, bestätigen die Regel, fast keine gemeinsame Forschung von Veterinärmedizin und Naturheilkunde. Als Ausnahme seien hier zum Beispiel die Bemühungen rund um die Misteltherapie genannt oder die der Vitalpilze. Da gibt es durchaus offizielle Publikationen zu Kombinationstherapien.
Ich kann mir auch vorstellen, das ist ja gerade auch in der Humanmedizin ein großer Punkt, das Budget. Solche Sachen müssen natürlich auch erforscht werden und das sind natürlich in der Humanmedizin ja ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Und ja, da muss man eben, weil nicht jedes Mittel in Anführungszeichen für jeden Hund geeignet ist oder jeder Hund darauf anspricht, muss natürlich viel geforscht werden und da ist wahrscheinlich auch nicht an jeder Ecke das Budget einfach da.
Ganz genau. Da haben wir nachher ja noch einen Absatz, wo wir drauf eingehen werden. Es ist immer eine Sache der Forschung und Entwicklung. Und Forschung und Entwicklung findet da statt, wo das Geld ist. Ja, und in der Tiermedizin ist es zum einen finanziell anders ausgestattet als im Humanbereich. Und zum anderen herrscht dort oft auch ein anderes Mindset sozusagen, wie weit und wie aggressiv solche Therapien gehen sollten in dem Versuch, den Krebs zu überwinden oder Leben zu retten. Viertens, eine sehr zentrale Schwachstelle bei der Behandlung von Krebs liegt oft beim Halter selbst. Nach einer konventionellen Behandlung, also zum Beispiel einer Operation, da ist der Tumor, also der Krebsherd an sich, ist erstmal weg. Und wir Menschen tendieren dann dazu, wir sind dann erstmal erleichtert, vor allem wenn im Gesunden, nennt sich das, operiert werden konnte. Das bedeutet, dass ein bestimmter Sicherheitsabstand im Gewebe zum Tumor eingehalten werden konnte. Und dann tendieren wir dazu, dass zu denken, das Problem ist dann auch weg. Aber das verschließt die Augen vor eventuellen Seiteneffekten, wie zum Beispiel Mikrometastasen, die sich in bildgebenden Verfahren zum Beispiel noch nicht zeigen, vor Schwächen im Organismus und vor allem vor der Ursache für die Dysbalance, die den Krebs ja hat erst entstehen lassen. Weil sind diese Faktoren auch alle weg? Wen interessieren die dann schon noch? Die Krebsentwicklung ist nicht nur bei Hunden ein komplexer Vorgang, die betrifft als systemische Störung den ganzen Organismus, nicht nur den lokalen Tumor. Und lange bevor sich eine Tumormasse ausbildet oder eine unkontrollierte Vermehrung von Zellen, also wie bei der Leukämie, auftritt, da war der Körper des Hundes schon lange mit verschiedenen Problemen beschäftigt. Und wie Krebs bei Hunden entsteht, ist daher meiner Ansicht nach als Ganzes zu sehen und idealerweise ist ein systemischer Therapieansatz zu wählen. Und deshalb finde ich es bedauerlich, dass trotz aller Fortschritte und den besten Absichten Behandlungspläne oft nur eindimensional ausgelegt sind. Weil dadurch wird das Potenzial für erfolgreiche Therapien nicht voll ausgeschöpft. Dann sieht es so aus, dass sich die Behandlung vom Krebs auf die genannten einzelnen Elemente beschränkt, wie ob OP, Bestrahlung oder Chemo. Und der tierische Patient wird anschließend in die Nachsorge entlassen. Und die Nachsorge, die besteht dann aus regelmäßigen Kontrollen, alles gut. Und im günstigsten Fall unterstützt Frauchen oder Herrchen dann noch zusätzlich mit einer Umstellung der Fütterung und mit mehr oder weniger spezifisch ausgewählten Antikrebszusätzen, die halt von der Tierindustrie und von der Werbung aus dem Bekanntenkreis oder aus den sozialen Medien eben von anderen Tierhaltern empfohlen werden. Es ist dann halt aber meistens nicht so, dass jeder Tumortyp auf jede Stimulanz reagiert oder dass jedes Mittel, das beim Nachbarshund geholfen hat, auch für mein Tier hilfreich ist. Und wenn man also nachhaltige Ergebnisse will, muss man die Ursache dieser Dysfunktion herausfinden, in deren Folge sich die Erkrankung überhaupt durchsetzen konnte. Und zusätzlich muss der Organismus wieder in die Lage versetzt werden, mit dem Krebsgeschehen umzugehen und wieder in Balance kommen, um zukünftig aus eigener Kraft Erkrankungen abzuwehren. Also Stichwort Rezidiv oder Metastasen. Und erst unter diesen Voraussetzungen kann eine Kerntherapie und Antikrebspräparate überhaupt ihre volle Wirkung entfalten. Und diese Wichtigkeit, also die Beseitigung der Ursachen, die nehmen viele Tierhalter vom Thema her einfach nicht wahr. Das haben die nicht auf dem Schirm. Und entweder, weil sie die Informationen so aufbereitet nicht bekommen oder sich semi-professionell beraten lassen oder weil sie den Krebs einfach unterschätzen. Die letzte Schwachstelle ist die fehlende Psychoonkologie und Trauerbegleitung. Wir gehen ja davon aus, dass unsere Hunde längst viel mehr sind als nur Haustiere. Wenn du selbst einen Hund hast,
auf jeden Fall,
vermute ja. ich mal, kannst du das garantiert verstehen. Sie sind Freunde, Gefährten, sind Familienmitglieder, die uns durch das Leben begleiten.
Man trauert auch, finde ich, nochmal ganz anders. Also das soll jetzt nicht doof klingen, man trauert natürlich um ein geliebtes Familienmitglied, also um einen Menschen, natürlich in irgendeiner Form genauso schwer, aber ein Haustier, was immer um einen rum ist, das ist nochmal eine ganz andere Art von Trauer. Die sind ja wirklich 24/7 eigentlich bei einem.
Die sind bei einem, genau. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, woran das liegt. Die sind einfach, das sind so schöne Seelen. Die akzeptieren uns, die sind einfach... Wir kümmern uns um sie. Es ist einfach eine ganz spezielle Beziehung und Bindung. Ganz genau. Und deswegen, wenn unsere Hunde erkranken, trifft uns das mitten ins Herz. Und besonders so eine Diagnose wie Krebs ist dann schon eine emotionale Herausforderung. In der Humanmedizin gibt es dazu die psychoonkologische Begleitung. Die hat sich längst etabliert und die unterstützt eben Patienten und deren Angehörige. Aber in der tiermedizinischen Versorgung gibt es diesen Aspekt nicht. Das fand ich komisch, weil vielleicht einer der Hauptgründe dafür kann das fehlende Bewusstsein sein für die Auswirkungen eben, so wie du sagst, die so eine enge Bindung. Man ist sich nah und natürlich trifft mich dann eine schwere Krankheit oder der Tod meines Tieres, trifft mich das unmittelbar als Besitzer. Und diese Lücke, fand ich, die sollte dringend geschlossen werden, denn die Diagnose und die darauf folgende Zeit, die kann man mit gutem Recht als psychische Ausnahmesituation bezeichnen. Das kann einen ganzen Strauß an Gefühlen auslösen. Ängste, Hilflosigkeit, Wut, Trauer, Ungewissheit und ganz oft auch Schuldgefühle. Alleine die unter Umständen langfristige medizinische Betreuung kranken Tieres mit Terminen beim Tierarzt, mit Medikamentengaben, die Logistik, wie wir schon festgestellt haben, für den Besuch der oft weit entfernten Klinik, der Drahtseilakt zwischen beruflichen und familiären Verpflichtungen, unter Umständen auch nicht zu vergessen der finanzielle Aufwand, der zu stemmen ist. Ganz zu schweigen von den Sorgen um das Tier, um durchwachte Nächte, um das Ringen, um Entscheidungen, oder die Konfrontation mit der Endlichkeit der gemeinsamen Zeit mit dem Tier. Ich persönlich habe die palliative Zeit, wenn auch Faxe und mir erfreulicherweise relativ viel Zeit für den Abschied geschenkt wurde. Es waren ja fast 2 Jahre. Ich habe das gleichzeitig schon auch als mental belastend empfunden. Du guckst halt ständig, wie geht's ihm, tue ich das Richtige, tue ich genug, habe ich die optimalen Therapien gefunden. Du bist immer auf der Hut nach dem nächsten Rezidiv oder gibt es sogar Anzeichen für Metastasen. Und dann fragt man sich, wie lange bleibt uns noch und wie soll ich bloß seinen Verlust verkraften. Und eine entsprechende Begleitung kann hier gut helfen, all diesen Gefühlen Raum zu geben. Und gut unterstützen, um mit der Situation umzugehen. Und auch zum Wohl des Tieres, weil die Tiere spüren unsere Emotionen sehr wohl. Und ein ausgeglichener, stabiler Besitzer kann dem Tier schon eine große Hilfe sein und ihm Sicherheit auch vermitteln.
Genauso wie bei Menschen auch. Also da kann man ja so viel übertragen. Bei Menschen ist es ja genauso, wenn man ja selbst von dieser Diagnose betroffen ist und ja, Halt in der eigenen Familie hat, das ist so viel wert.
Ganz genau. Und auch ein Abschied ist nicht immer so, wie man sich das, ich sage es jetzt bewusst ein bisschen rüde, ja, wie man sich das vielleicht etwas romantisch vorstellt. Das Tier schläft friedlich und bei Zeiten im Armen der Besitzer ein. Ist leider nicht immer so. Der Tod kann einen plötzlich aufsuchen, dass man sich gar nicht von seinem Tier verabschieden kann. Der Tod kann sich noch ein quicklebendiges Tier holen, das aber einen lokal aggressiven Tumor hat, der aber sein Tribut fordert, weil es zum Beispiel nicht mehr fressen oder nicht mehr schlucken kann. Der Tod kann sich lange hinziehen oder grausam sein. Das Tier gerät in Schwierigkeiten, kann Atemnot bekommen oder Schmerzen haben. Der Besitzer oder der behandelnde Tierarzt, die können Fehlentscheidungen treffen. Irgendwas kann schief gehen. Ich wünsche es meinem Feinde nicht, aber der Tod des eigenen Tieres kann auch ein traumatisches Erlebnis sein, das einen einfach erschreckt und verängstigt und sehr, sehr lange verfolgt. Und so wie du sagst, auch nach dem Tod geht es ja weiter. Der Trauerprozess um das Tier kann intensiv sein und viele Menschen auch an ihre mentalen und emotionalen Grenzen bringen. Trauer um ein Tier kann im Umfeld nicht überall auf Verständnis stoßen und auch nicht immer ausreichend respektiert werden. Deshalb eine Begleitung in Krisen und in schweren Zeiten kann total sinnvoll und wichtig sein.
Und wie fängt eure Plattform das jetzt ab?
Genau, die Plattform Krebs beim Hund bietet im Prinzip all das, was ich mir als vom Krebs betroffene Hundehalter gewünscht hätte und nicht gefunden habe. Und das alles gebündelt an einem Ort. Also nicht irgendwo im Dschungel, sondern an einer Stelle, auf einer Plattform. Unser Slogan ist ja Krebsberatung für Hund und Halter. Und das Motto stark bleiben und richtig helfen. Wir sind ein interdisziplinäres Team aus Veterinären mit Schwerpunkt Onkologie, Tierheilpraktikern, Ernährungsberatern und Psychoonkologen. Und wir ergänzen uns gegenseitig und jeder Interessent bzw. Kunde kann wählen, in welchem Anliegen oder in welchem Schwerpunkt er beraten und informiert werden will. Und unser Ziel ist es, die Tierhalter sowohl praktisch als auch empathisch zu unterstützen. Was heißt es konkret? Die Plattform bietet ganzheitliche Informationen rund um das Thema Krebs bei Hunden. Vor allem auch unparteiische Informationen. Also wir müssen keine Kapazitäten oder medizinischen Geräte auslasten aus wirtschaftlichen Gründen und unterliegen auch keinen Interessen von Sponsoren, pharmazeutischen Geldgebern oder irgendwelchen Einflüssen der Futtermittelindustrie. Wir bieten Beratung zur Krebsvorsorge und zur Nachsorge. Wir bieten fallbezogene Beratung zu konventionellen Therapiemethoden als auch zu naturheilkundlichen Therapiemethoden, Dabei, wie gesagt, und darauf bin ich stolz, Onkologie und Naturheilkunde sind ein Team. Wir bieten Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung, Therapie ja oder nein und falls ja, wie gesagt, welche. Auch Hilfe bei der Vor- oder Nachbereitung von onkologischen Fachterminen haben die Kunden schon gerne in Anspruch genommen. Bei Bedarf natürlich auch eine Zweitmeinung. Wir bieten Unterstützung bei der Erstellung von Therapieplänen, entweder zur Selbstdurchführung durch die Tierhalter oder bei Bedarf auch eine Anleitung zur Durchführung von Therapien in der Haustierpraxis. Zum Beispiel, wenn die Mittel tierärztlich verordnet werden müssen oder wenn subkutan gespritzt werden muss und der Tierhalter sich das nicht zutraut oder wenn Infusionen vorgesehen sind oder manuelle Therapien, dann kann das selbstverständlich zu Hause vor Ort stattfinden. Wir haben einen Coach, der erfahren ist in der Begleitung von persönlichen Krisensituationen. Und sie steht auch bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Abschied und Tod eng zur Seite. Es gibt die Möglichkeit zu Einzelterminen und wir haben auch Trauergruppen.
Wie groß ist euer Team bisher?
Bisher sind wir zu sechst im Team. Aktuell werden noch therapeutische Ergänzungen, sage ich mal, gesucht, um einfach dieses breite Spektrum an Therapieoptionen abzudecken. Da ist es wichtig, dass jeder die fachliche Expertise hat und auch wirklich lange, lange Jahre Erfahrung hat und kompetent in seinem jeweiligen Repertoire beraten kann. Deswegen gerne melden, falls das auch Therapeuten oder Onkologen hören. Wir sind sehr gerne offen für weitere Unterstützung. Vielleicht noch organisatorisch, Julia, wenn ich das erwähnen darf. Wir sind ortsunabhängig tätig. Ortsunabhängig tätig. Unsere Kunden kommen momentan aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Wir sparen auch Zeit und Nerven, weil wir benötigen quasi nur den Befund und alle relevanten Informationen, wie Blutbild oder aktuelle Medikation, sowie eine Terminbuchung auf der Plattform. Das funktioniert online. Der Kunde sucht sich quasi die gewünschte Beratung, den Spezialist oder die Therapiemethode aus, die ihn interessiert und lässt sich dann eben beraten, damit er fundiert entscheiden kann. Und die Termine selbst finden online statt oder telefonisch. Und falls der Kunde sich entscheidet, einen Therapieplan auch mit uns gemeinsam zu erstellen, dann werden die natürlich schriftlich erstellt und dem Tierhalter erläutert oder eben der Haustierpraxis. Die Haustierpraxis wird eingewiesen.
Und was hast du ja für die Plattform zukünftig noch für Visionen? Also du hast ja gesagt, ihr seid gerade noch ein Team von 6 Mitarbeitern. Das ist ja, wird ja tendenziell mehr werden.
Jetzt gerade, frisch gegründet, fahren wir sozusagen auf Sicht. Also ich möchte die Aufbauphase gut meistern, das Team noch näher zusammenbringen und vor allem auch bekannter werden als Plattform an sich. Deshalb ist eine tolle Chance, beim Podcast mit euch dabei zu sein. Langfristig habe ich die Vision, eine zentrale und vertrauenswürdige Anlaufstelle zu sein für Hundebesitzer. Eine Anlaufstelle, die das Wissen und Lösungen bietet im Umgang mit Krebs bei Hunden. Jeden Zugang ermöglichen zu ganzheitlichen Behandlungen. Es wäre auch toll, die Krebsvorsorge für Hunde zu etablieren. Ich finde, jeder Tierhalter sollte die Chance und das Know-how haben, wo die Risiken für Krebserkrankungen liegen, wie sie vermieden werden können und wie ich meinen Hund fit und vital halte. Ich möchte gemeinsam mit dem Team dazu beitragen und auch als Vorbild vorangehen, dass ganzheitliche Therapien in der Tiermedizin State of the Art werden. Erkrankte Hunde können von ganzheitlichen Therapien profitieren, weil diese die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung einfach signifikant verbessern. Dazu muss aber, wie gesagt, die Tiermedizin und die Naturheilkunde näher zueinander rücken und die Stärken kombinieren. Wie schon erläutert, wenn Krebs im Spiel ist, ist es ganz oft sinnvoll, die Stärken von medizinischen und naturheilkundlichen Ansätzen zu kombinieren. Und wenn beide Disziplinen ihre jeweilige Expertise optimal nutzen, profitieren alle davon, auch die Halter, weil sie dann sicher sein können, dass sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Aktuell sprechen wir Tierhalter direkt an. Im nächsten Schritt bin ich dran, ein Netzwerk und einen Austausch mit Tierärzten zu finden, also auch Tierärzte zu informieren und möglichst für die Idee der Plattform zu gewinnen, weil sie sind nah dran am Patienten. Bei ihnen in der Praxis wird die Krebserkrankung oft entdeckt und dort vor Ort werden die Tierbesitzer ja auch betreut. Und abschließend der Aspekt der Vision, die emotionale Unterstützung von Tierhaltern salonfähig zu machen. Es sollte selbstverständlich sein, meiner Ansicht nach, dass auch Tierhalter in ihrer seelischen Not gesehen werden und emotionale Unterstützung finden. Es ist nichts Zweitrangiges oder anderes dabei, wie wir schon festgestellt haben, wenn ich ein Tier verliere oder um ein Tier trauere oder um ein Familienmitglied. Und damit meine ich beide Seiten, also unsere Gesellschaft und die Beteiligten in dem Prozess, wenn ein Tier erkrankt ist, aber auch die Halter. Es ist ein Zeichen von Stärke, wenn ich mir aktiv professionelle Hilfe hole, anstatt ewig unter Schuldgefühlen zu leiden oder gar gesundheitlichen Schaden davon zu tragen, von all der Kram und der Trauer.
Genau, wir haben ja am Anfang schon mal ein bisschen davon gehört, was dich ja in erster Linie dazu bewegt hat. Aber was hat dich ja im weiteren Verlauf dazu bewegt, dich so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen?
Mir wurde in der Zeit von Faxes Erkrankung oft gesagt, dass sich ein durchschnittlicher Tierhalter niemals so gründlich wie ich informieren würde, nicht so intensiv mit der Erkrankung auseinandersetzen würde und schon gar nicht so einen komplexen Therapieplan haben wollen würde. Das kann ich so nicht bestätigen. Es gibt sicherlich Tierhalter, die auch wenn sie gerne wollen, bei möglichen Therapien eventuell finanziell passen müssen. Die Behandlungen sind schon, nicht erst seit der Novelle der tierärztlichen Gebührenordnung, schon auch sehr kostenintensiv. Und nicht jeder Halter kann oder will das stemmen oder hat eine Krankenversicherung für sein Tier. Ich selbst habe meine damaligen Rücklagen zur Altersvorsorge aufgelöst, um Faxes Behandlungen bezahlen zu können.
Kurze Zwischenfrage dazu. Sind solche Sachen, ich meine, das kann man natürlich nicht pauschalisieren bei den Tierversicherungen, sind solche Sachen mit inbegriffen?
Genau, das, wie du sagst, es kommt darauf an, welche Tierversicherung ich abgeschlossen habe. Es gibt ja die Operationsversicherungen, die rein die mit Operationen zusammenhängenden Themen übernehmen und die Krankenversicherung, wo meistens alles inkludiert ist. Es kommt wirklich auf die individuellen Bedingungen der Versicherungsgesellschaft an. Was aber schon so ist, ist, dass auch naturheilkundliche Themen, sofern sie tierärztlich verordnet werden, unter Umständen auch erstattet werden. Das wissen viele nicht. Aber auch die Rückmeldung zu meinem Buch, der Austausch im Freundeskreis, die Kunden, die ich jetzt über die Plattform kennenlernen darf, alles Tierhalter, die sich ausführlich informieren, die wirklich verstehen wollen und die alles Mögliche tun, um das Beste für ihren Schützling zu erreichen. Und außerdem hat mich auch je mehr ich mich in das Thema reingefuchst habe, zwangsläufig die Onkologie an sich interessiert. Das ist ein total faszinierendes Feld, das auch den Schrecken verlieren kann, je mehr man drüber weiß. Und was die Schwachstellen der Diagnostik und Behandlung anbelangt, da war ich anfangs aufgrund der eigenen Erfahrung total frustriert. Ich habe diese Lücken gesehen und ich habe das ungenutzte Potenzial gesehen und ich war oft verzweifelt, weil ich wusste oder ahnte, dass man meinen Tieren theoretisch hätte besser helfen können. Und es waren Gedanken wie, wenn ich besser über seinen Krebs informiert gewesen wäre oder wenn ich die richtigen Behandler an meiner Seite gehabt hätte oder wenn ich selbstbewusster darauf bestanden hätte, dass Kombinationstherapien akzeptiert werden. Oder wenn ich besser gewusst hätte, wie ich mit dem Verlust umgehen kann und so weiter. Ja, aber damals dachte ich mir, was soll ich als kleines Lichtlein schon daraus ausrichten können? Angesichts des medizinischen Dschungels da draußen, all der großen Player, der Pharmalobby, der eingefahrenen Strukturen in der klassischen Tiermedizin, der Ignoranz oder Abgestumpftheit mancher Tierärzte oder mit diesem angeknacksten Ego mancher Tierheilpraktiker. Sorry, guys. Aber dann dachte ich mir, was gibt's zu verlieren? Weil meinen geliebten Faxe habe ich schon verloren und wenigstens wäre es in seinem Sinne und würde seinem Schicksal einen Sinn geben, etwas zu tun und nicht nur zu jammern. Deshalb ganz klar die persönliche Erfahrung und die Lesson learned. Und auch als kleines Licht kann man starten und ein kleiner Funken kann auch zum Feuer beitragen.
Ja, auf jeden Fall. Genau, du hast ja vorhin erzählt, wenn ja, der Hund mit Krebs diagnostiziert wird, war er aber schon eigentlich ja viel länger vorher schon krank oder was im Körper war nicht richtig. Was sind so die häufigsten Ursachen? Gibt es irgendwie Umweltfaktoren, die das beeinflussen? Ja, oder vielleicht auch die Ernährung?
Mhm. Generell gesagt, Krebs entsteht, wenn die Zellen im Körper sozusagen verrückt spielen. Normalerweise wachsen Zellen, die teilen sich und die sterben ab, wenn sie alt oder beschädigt sind. Aber manchmal passiert ein Fehler in der Zelle und wie in so einem kaputten Rezept fängt die dann an, sich unkontrolliert zu verhalten. Und der Körper versucht zwar dann, diese Zelle zu reparieren, aber das klappt nicht immer. Und so entsteht ein Tumor oder Krebs. Bei den Hunden ist es so, dass viele Untersuchungen sagen, dass jeder vierte Hund über 10 Jahre an Krebs erkrankt und dass jeder zweite Hund-Senior daran verstirbt. Wenn das zutrifft, auf jeden Fall sind es zunehmend viele Hunde. Und manch einer argumentiert das so, dass heute die Diagnostik besser ist, dass sich die Tierhalter einfach genauer hinschauen, dass die Medizin Fortschritte gemacht hat und dass man heutzutage quasi Tumore diagnostiziert, die man früher einfach gar nicht gesucht hat oder nicht gefunden hat. Und die häufigsten Ursachen, meine Kolleginnen von der Plattform werden das in Podcast Folge 2 und 3 bestimmt noch viel besser erklären als ich, deswegen nur der Überblick dazu. Unsere Hunde leben ja in derselben Welt wie wir Menschen, die ebenfalls zunehmend von Krebs heimgesucht werden. Und deshalb sind die Faktoren und die Risiken auch ganz ähnlich. Zum einen das biologische Alter. Wie bei Menschen steigt das Risiko für Krebserkrankungen bei Hunden mit den Lebensjahren, weil der Organismus physiologische und biologische Veränderungen durchläuft. Im Stoffwechsel, in den Geweben, in den Organen, in den Zellen. Der Organismus arbeitet nicht mehr optimal, die Zellen sind sozusagen müde oder geschwächt. Es kann auch an Störungen im Hormonsystem liegen, an Belastung durch Viren oder Bakterien. Ja, es gibt auch rassebedingte genetische Prädispositionen für Zellmutationen. Also nicht, man kriegt nicht Krebs, weil man bestimmte Hunderasse angehört, sondern man hat einfach ein erhöhtes Risiko. Chronische Entzündungsgeschehen, all das sind auch Faktoren, die maligne Zellveränderungen begünstigen. Dann natürlich der Kontakt mit Schadstoffen wie Pestiziden, chemischen Stoffen, zum Beispiel Weichmacher in den Spielzeugen. Der Kontakt mit Schwermetallen, Strahlung, Elektrosmog, Luftverschmutzung. Belastungen bei Hunden können außerdem auch noch durch Toxine entstehen im Rahmen medizinischer Behandlungen. Da seien exemplarisch genannt die Spot-Ons gegen Zecken, Impfungen oder chemische Wurmkuren. So wie du sagst, auch die Ernährung hat einen ganz erheblichen Einfluss auf die Entstehung von Krebsgeschehen. Wenn die Fütterung unausgewogen ist oder einen hohen Anteil an minderwertigen und hochverarbeiteten Inhaltsstoffen hat und oder auch noch Zucker enthält, das kann Entzündungsprozesse fördern. Oder es kann wiederum zu Mängeln oder Störungen führen im Vitalstoffhaushalt. Man belastet die Entgiftungs- und Ausscheidungsorgane, also Magen, Darm, Leber, Niere. Das Säuren-Basengleichgewicht ist genauso Thema bei Hunden wie bei Menschen. Und das Thema Fütterung ist deshalb auch so zentral, weil die Nahrung ja etwas ist, was wir tagtäglich dem Tier zuführen. Oft ist auch das Thema ein gestörtes Darmmilieu oder ein Hund mit einem überlasteten Immunsystem, was zum Beispiel bei Allergien der Fall ist. Der ist viel anfälliger für Zellveränderungen, da der Körper sozusagen anderweitig beschäftigt ist und nicht in der Lage, fehlerhafte Zellen frühzeitig zu erkennen. Und nicht zu guter Letzt auch kann anhaltender Stress dazu beitragen, Krebserkrankungen zu begünstigen. Zum Beispiel durch ein nicht artgerechtes Lebensumfeld, Überbeschäftigung oder das Gegenteil, Vernachlässigung. Stressfaktoren können unbemerkte Schmerzen sein, falsche Rudelzusammensetzung bei Mehrhundehaltung, Konflikte in der Familie oder im nahen Umfeld, Zwang und Gewalt im Umgang mit dem Tier, zu viel Ehrgeiz im Hundesport, auf Ausstellungen, im Training oder in der Hundeerziehung. Also im Thema Stress ist die Liste lang.
Wenn du diese Liste, sage ich mal, jetzt gerade erklärt hast, ergeben sich natürlich auch Möglichkeiten, wie man das vermeiden kann, indem man halt diese Faktoren ausmerzt. Wie kann ich noch verhindern, dass mein Hund an Krebs erkrankt? Naja, dem vorbeugen.
Wie sagt meine Plattformpartnerin Anja immer, oftmals liegt die Kunst der Prävention eher im Weglassen. Also alle die Risikofaktoren, die eben aufgeführt wurden, möglichst vermeiden und weglassen. Selbstverantwortung übernehmen für sich und sein Tier. Was meine ich damit? Nachfragen, sich informieren, nicht einfach hinnehmen und andere entscheiden lassen. Was empfehlen und was machen unsere Tierärzte? Hinterfragen, sich getrauen, auch mal kritisch zu sein und in die Diskussion zu gehen. Hinschauen, was geben wir an Medikamenten und an potenziell toxischen Substanzen? Was füttern wir unseren Tieren? In welches Umfeld, in welche Situation bringen wir die Hunde?
Da muss ich einmal ganz kurz dazwischen grätschen. Wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, dass man irgendwie jetzt, also pauschal Impfung und alles, was der Hund halt bekommt, weglassen muss, aber vielleicht einfach so ein bisschen das eigene Bewusstsein dafür zu schärfen, was das alles mit sich bringen kann und vielleicht auch zu schauen, was braucht der Hund wirklich und in welchen Abständen braucht er es auch zwangsweise.
Ganz genau. Einfach das Augenmaß und auch die Information, in welchen Abständen sind die Impfungen notwendig. Ist das so, mache ich das einfach so aus Gewohnheit oder weil es mir jemand sagt oder mache ich das, weil ich das möchte und davon überzeugt bin oder das brauche, weil ich viel im Ausland unterwegs bin oder was auch immer. Also zusammengefasst, für die Gesundheit meines Tieres einstehen, darauf achten, was ich ihm zuführe oder in welches Umfeld ich ihn bringe, die Vorsorge ernst nehmen und offen bleiben in alle therapeutischen Richtungen.
Mittlerweile, also in der Humanmedizin, ist man ja schon sehr weit, was das Thema angeht. Woran liegt es, dass es diese Behandlungsansätze noch nicht so in der Tiermedizin gibt? Oder nicht alle zumindest?
Wir hatten ja schon eingangs angesprochen das Thema Forschung und Entwicklung. Forschung und Entwicklung braucht Geld. Die Veterinärmedizin in den Schweiz, der USA oder auch in den Niederlanden, die ist der Tiermedizin in Deutschland vielmals weit voraus. Denn auch eben die Kosten bzw. Sponsoring und die Verfügbarkeit von oft teuren Behandlungsoptionen spielt natürlich eine Rolle. In der Humanmedizin gibt es viel mehr Forschung und Entwicklung, um Behandlungen zugänglich zu machen. In der Veterinärmedizin sind die finanziellen Mittel oft begrenzter und die Nachfrage nach bestimmten Behandlungen, die kostspielig ist oder technisch anspruchsvoll, die kann niedriger sein. Tiermediziner und Tierhalter, die wägen manchmal ab, ob sich die Kosten für so eine hochmoderne Behandlung im Vergleich zur Lebensqualität und der Prognose des Hundes sozusagen lohnen. Sicherlich liegt es auch an weiteren Faktoren, an den gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel und auch an der Größe des potenziellen Marktes. Also der tiermedizinische Markt in den USA ist um Vielfaches größer als der in Deutschland. Und so ist in vielen Bereichen immer noch nicht das gleiche Niveau wie in der Humanmedizin erreicht. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede in der Spezies und in der Biologie zwischen Menschen und Tieren. Viele Behandlungsansätze, die bei Menschen verwendet werden, sind auf die spezifischen Bedürfnisse des menschlichen Körpers ausgerichtet. Und diese Behandlungen, wie zum Beispiel zielgerichtete Therapien oder Immuntherapien, haben oft spezifische Wirkungsweisen, Dosierungen, Anwendungsvorschriften, die erst entsprechend auf Tiere modifiziert werden müssten und alle Regularien bis zur Zulassung genauso durchlaufen müssten. Ein weiterer Grund liegt in der Unterscheidung der Krebserkrankungen selber. Es gibt schon einige Krebsarten, die sowohl bei Hunden als auch bei Menschen sich ja, betreffen und sich ähnlich anmuten, zum Beispiel Mammatumore oder Gesäugetumore bei der Hündin, also Brustkrebs oder Lymphome oder auch Leukämie. Aber die biologischen Mechanismen der Tumorbildung und das Verhalten der Tumoren können zwischen den beiden Spezies stark sich unterscheiden. Das bedeutet, dass eine Behandlung, die bei Menschen gut funktioniert, möglicherweise nicht genauso effektiv oder sicher bei einem Hund wäre. Und zu guter Letzt, wir haben es schon angesprochen, gibt es in der Tiermedizin oft ein anderes Mindset und damit auch eine andere Herangehensweise. Die Tierärzte neigen dazu, eine eher pragmatische Sichtweise einzunehmen und die legt den Fokus auf die Lebensqualität des Tieres, weniger auf die Lebensrettung um jeden Preis. Und so sind die Therapieempfehlungen nicht immer kurativ ausgelegt, sondern während in der Humanmedizin manchmal sehr aggressive und experimentalmedizinische Ansätze ausprobiert werden, weil es um das Überleben des Menschen geht, da denken Tierärzte möglicherweise zunächst daran, wie sie die restlich verbliebene Zeit des Tieres so angenehm wie möglich gestalten können. Was meiner Meinung nach schon einen Unterschied macht, ist die Kommunikation. In der Humanmedizin gibt es Kommunikationsstrukturen zwischen Ärzten und Patienten. Also die Menschen können ja selbst sagen, was sie möchten, was sie nicht möchten. Was natürlich eine Entscheidung über Behandlungsmöglichkeiten erleichtert. In der Tiermedizin kann man ja nur zwischen Tierarzt und Tierhalter kommunizieren und Entscheidungen treffen, da unsere Hunde ja nicht das Bewusstsein haben für ihre Erkrankung wie Krebs oder für Prognosen oder für all das. Und sie können ja auch nicht mitteilen, was sie selbst wollen würden. Deswegen ist jede Behandlung oder Nichtbehandlung eines kranken Tieres letztendlich ein Spiegel des Willens und der Überzeugung seines Besitzers. Da gibt es keinen richtigen Weg, es gibt nur den individuellen Weg.
Was könntest oder hast du abschließend irgendwie 5 Tipps für Hundehalter, ja, die vielleicht so eine Diagnose vermuten, also dass ein Hund das vielleicht haben könnte oder die eben die Diagnose erhalten haben?
Ja, gerne. Erstmal Ruhe bewahren. Dann sich gut informieren. Gute Information ist die halbe Miete. Dann nach geeigneten Therapieoptionen suchen. Nicht irgendwelche, sondern wirklich bewährte und erfolgsversprechende Therapien. Das Thema mit dem systemischen Ansatz nicht vergessen. Wenn das Ganze überstanden ist, als 4. Punkt für eine gute Nachsorge suchen. Weil Krebs ist etwas, das möchte man nicht zweimal erleben. Und der 5. Tipp, selber gut sorgen, dass man eben stark bleiben kann für sich und sein Tier.
Genau, das ist auf jeden Fall wichtig, dem Tier Rückhalt zu geben. Und so schlimm die Situation für einen selber und für das Tier ist, wenn man selber den 1. Punkt befolgt, Ruhe bewahren und eben für sich selber sorgt, dann hat man schon, glaube ich, einen ganz großen Teil erstmal geleistet. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich bin ganz gespannt auf die nächsten 3 Folgen. Da steigen wir ja noch tiefer in das Thema ein oder in die einzelnen Themenbereiche. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf und freue mich, dass du heute hier warst.
Ja, vielen Dank, Julia, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.